Ja, guten Abend. Wir wollen heute Abend nachdenken über dieses sicherlich ernste Thema, aber ein Thema, von dem ich hoffe, dass es doch am Ende zur Freiheit führt bei denen, die es im Besonderen betrifft. Das Thema heute Abend: Hoffnung, wenn böse Mächte plagen. Woran denken wir, wenn wir so ein Thema hören? Was sind für uns böse Mächte? Woran könnte man denken? Ich will uns mal einige nennen und du kannst dann auch gerne noch anfügen, was vielleicht dein Leben betrifft, wo du merkst, dass dich Mächte, Kräfte im Griff haben, die dein Leben nicht zur Freiheit kommen lassen. Ich habe gedacht an böse Mächte von Depressionen und Zwängen und Ängsten, von selbstzerstörerischen Gedanken wie Eifersucht und Minderwertigkeit und Neid. Ich denke an Panikattacken und Selbstmordgedanken. Ich denke an Menschen, die von einer starken Unruhe geplagt sind und einer tiefen Hoffnungslosigkeit und absoluten Verzweiflung über ihr Leben. Ich denke an Menschen, die große Not haben, mit Menschen zusammen zu sein, die Angst haben vor Menschen, die unfähig sind zu gemeinsamem Leben. Ich denke an Menschen, die in Süchten geknechtet sind, ob das Alkohol oder Pornografie oder Drogen sind oder die Spielsucht oder vielleicht auch schlimme Essstörungen. Ich denke an charakterliche Störungen, wo Menschen gefangen sind in Charaktereigenschaften wie Zorn und Bosheit und Gemeinheit und Hinterhältigkeit. Aber ich denke auch an Menschen, die Medium übersinnlicher Mächte sind, die merken, dass etwas Übernatürliches ihr Leben im Griff hat, die übernatürliche Vorkommnisse erleben und finstere Erscheinungen haben, die beherrscht sind durch eine fremde Kraft. Und was immer du vielleicht anfügen kannst, was dein Leben manchmal beherrscht, sodass du nicht leben kannst, wie du es eigentlich möchtest oder sollst. Menschen, die geprägt sind, letztlich, wenn sie gefangen sind von einer Verzweiflung und Ausweglosigkeit und einem Selbstbetrug, selbst wenn man nach außen hin so ganz cool rüberkommen will und so souverän oder vielleicht super fromm, und innen drin ist doch ganz viel Not und man ist nicht frei. Und wenn irgendetwas von dem, was ich heute Abend ansprechen werde oder was du mitgebracht hast, auch an Nachdenkenswertem über dich, wo du merkst, dass dein Leben nicht frei ist, ich möchte zwei Sätze von Jesus Christus an den Anfang stellen. Als er als junger Mann seinen Dienst begann in der Synagoge in Nazareth, lesen wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 4, dass ihm eine Schriftrolle des Alten Testaments gereicht wurde. Das war so ein Teil des damaligen Synagogen-Gottesdienstes. Und es wurde ihm eine Stelle vorgegeben, die er vorlesen sollte, die aber ihn genau betraf, die 700 Jahre vorher geschrieben worden war und die jetzt gerade in Jesus Christus in Erfüllung gehen sollte. Und es steht dort im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 18: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind, zu heilen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Wenn du heute Abend hier bist und dann im Inneren weißt, dass du nicht so leben kannst, wie du willst und solltest, weil dich andere Mächte gefangen halten, weil die Macht der Sünde dein Leben knechtet, dann sollst du das wissen. Jesus ist gekommen, damit Gefangene frei werden und dass zerbrochene Herzen wieder gesund werden. Das hat er getan. Und eine zweite Stelle über Jesus steht im Matthäus-Evangelium, eine Aussage, die Jesus selber getroffen hat. In Matthäus 11 lese ich im Vers 28, dass Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, eben mit diesen Dingen, die euch beherrschen und die euch nicht frei werden lassen. Ich will euch erquicken oder ich will euch Ruhe geben. Hoffnung, wenn böse Mächte plagen. Ich habe einfach mal nachgedacht, wo begegnet man diesen Erscheinungen in der Bibel? Denn die Bibel ist ja so lebensnah und sie schreibt Geschichten aus dem Leben. Auch wenn die Bibel schon sehr alt ist, hat der Mensch sich grundsätzlich nicht verändert und seine Probleme sind immer noch die gleichen. Und da dachte ich ganz am Anfang an die Geschichte von Kain. Das war der erste Mensch, der natürlicherweise geboren wurde als Kind von Adam und Eva. Und er war so ärgerlich über Gott und so neidisch auf seinen Bruder, dass sein Herz erfüllt wurde von einem rasenden Zorn. Da war gewissermaßen ein Raubtier vor seiner Tür und diese Macht griff nach ihm, dieser Zorn über seinen Bruder. Gott warnte ihn noch und sagte, pass auf, die Sünde roht Frut vor der Tür. Sie will eindringen in dein Leben, dass du Dinge tust, die du vielleicht nachher bereust. Aber er hatte einen solchen Tunnelblick des Hasses, dass die Gewalt sich bahnbrach und er seinen Bruder ermordete. Ich bin sicher, dass er später vielleicht dachte, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ein neuzeitlicher Liederdichter hat über den Zorn einmal so ausgedrückt, wenn die Wut dich packt, bist du schon nicht mehr frei. In dir greift ein anderer nach der Macht. Nimmt die Fäden in die Hand und zieht und lacht dabei. Das ist, wenn uns die Macht der Sünde packt, wenn uns die böse Macht des Zornes plagt. Ich habe dann weitergelesen in der Bibel und dann begegnete ich dem König Saul, einem Mann, der eigentlich triumphieren sollte als König über Israel. Aber er wurde manchmal, so wird uns geschildert, wurde er von einer bösen Macht dermaßen gepackt, dass er gerast ist und voller Unruhe war. Und da wurde ihm David zur Seite gestellt, eine wunderbare Fähigkeit, er hatte Harfe zu spielen und der so spielte, dass er wieder zur Ruhe kam, bis zum nächsten Ausbruch. Und als er am Ende seines Lebens war, der gleiche König Saul, in der tiefen Verzweiflung, wo er nicht mehr aus noch ein wusste, statt dass er sich zum lebendigen Gott zurückwandte, wandte er sich an eine Hexe, eine Frau mit bösen Mächten, eine Frau, die die Fähigkeit hatte, mit dem Totenreich in Verbindung zu treten. Und er hat dieses Medium in Anspruch genommen und er wurde dadurch von einer so panischen Angst erfüllt, dass er wie tot zur Erde fiel und dass ihn wirklich die Panik überwältigte in der Begegnung mit dem Totenreich. Ich dachte an Judas. Ist ein Mann, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, aber dessen Herz nicht aufrichtig war. Und der plötzlich von Gedanken erfüllt wurde, die geprägt waren von Geld und er war drauf und dran, Jesus zu verraten und diese Gedanken haben sein Herz erfüllt. Jesus hat sogar gesagt, der Satan hat dein Herz erfüllt. Und dann wurden seine Gedanken so übermächtig groß, dass er schließlich hinging und Jesus verriet, also sagte, wo man Jesus günstig gefangen nehmen konnte, um kein großes Aufsehen zu erregen. Und die Verzweiflung über sein Verhalten wurde so groß, dass er hinging und sich erhängte. Dann fand ich die Geschichte in der Apostelgeschichte von einem jungen Mädchen. Paulus war unterwegs, um das Evangelium zu predigen. Und da war dieses Mädchen und die lief ihnen immer hinterher, aber sie war von finsteren Mächten beherrscht. Und sie rief immer wieder und sagte den Leuten, hört auf diesen Männer, denn sie verkündigen euch den lebendigen Gott. Aber Paulus war sehr unzufrieden damit, weil diese Frau noch keine Nachfolgerin Jesus war und er wollte keine Wegweisung haben von Menschen, die von finsteren Mächten beherrscht wurden. Und er hat dieser finsteren Macht geboten in dem Namen Jesus, damit sie aus ihr ausfahren sollte und es geschah so. Und die letzte Geschichte war auch in der Apostelgeschichte, ein paar junge Männer, 7 Söhne von einem Hohepriester, die hatten gesehen, was der Paulus Tolles gemacht hatte und wie der Dämonen ausgetrieben hat und da wollten sie das Gleiche machen und haben sich auch versucht und haben versucht, diese Mächte der Finsternis auszutreiben, aber weil sie nicht in der richtigen Verfassung waren, haben diese Mächte der Finsternis, die dämonisierten Menschen beherrscht haben, sich auf sie gestürzt und sie verprügelt und verwundet und sie mussten fliehen. Von bösen Mächten geschlagen und in Panik in die Flucht getrieben. Und viele andere Geschichten der Bibel zeigen, wie es ist, wenn ein Mensch gefangen ist von der Sünde. Es muss nicht so dramatisch sein mit Dämonen, die aus uns heraussprechen, aber wenn du nicht leben kannst, wie du sollst, wenn dein Charakter, dein böser Charakter dich beherrscht, dass dein Verhalten zur Belastung für andere Menschen wird und dich selber nicht frei werden lässt, dass du traurig bist und verzweifelt bist über einem Verhalten, das du nicht steuern kannst, wo du dir vornimmst, das werde ich nie wieder tun, jetzt reiße ich mich aber zusammen und du wirst doch immer wieder von der Sünde überwältigt, dann solltest du heute Abend sehr gut zuhören. Warum gibt es überhaupt solche Erscheinungen? Warum gibt es das Böse? Warum gibt es böse Mächte, die Menschen plagen? Nur die Begründung finden wir, wie sehr viele Antworten auf die grundsätzlichen Fragen auf den allerersten Seiten der Bibel. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, wenn ich ganz wichtige Fragen, grundsätzliche Fragen klären muss über das Leben, muss ich ganz an den Anfang zurück. Und dort lesen wir im zweiten Kapitel der Bibel, der Mensch war von Gott geschaffen worden. Gott hat einen speziellen Garten angelegt, man nannte ihn den Garten Eden. Da hat er den Menschen hineingesetzt und dass er sich darin erfreuen sollte und eine erfüllende Aufgabe findet. Und Gott sagte dann schließlich im Vers 16, von jedem Baum im Garten darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Zunächst war alles sehr gut gewesen, auch bis dahin war noch alles sehr gut. Gott hatte die Erde geschaffen in 6 Tagen, er schaute sich am 7. Tage alles an und es war sehr gut. Und dann stellt Gott einen Baum in die Mitte des Gartens und sagt, von diesem Baum sollst du nicht essen. Und er kündigt den Tod an. Und der Tod war vor allen Dingen der Tod der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der Tod war das Ende der Beziehung des Vertrauens und der Liebe. Der Tod war der Anfang vom Ende. Es war das Ende der Freiheit von der Sünde. Der Mensch kannte ja Sünde bisher nicht und Unglück und Gemeinheit und Bosheit und Zorn. Das war ja fremd. Aber als der Mensch das Gebot Gottes übertrat, war es das Ende der Freiheit des Menschen. Und er konnte nicht mehr selbstbestimmt leben. Gott hatte das angekündigt, das wird geschehen. Und vielleicht hat der Mensch innerlich gedacht, nur das werde ich nie tun. Es wäre ja dumm, wenn ich das tun würde. Vielleicht hatte er sich das vorgenommen. Vielleicht haben Adam und Eva miteinander gesprochen und haben gesagt, naja, also wir haben ja so viele Bäume hier. Auf den einen kommt es ja jetzt nicht an, den können wir stehen lassen, den sterben, das wollen wir nicht, auch wenn sie ja noch gar nicht wussten, was Sterben überhaupt ist. Und sie bekamen Besuch, die Bibel schildert uns das im 3. Kapitel von der Schlange, die listiger war als alle Tiere auf dem Feld. Und diese Schlange, das war ja der Satan in Tiergestalt, kam zum Menschen und sagte zu ihnen, hat Gott euch wirklich verboten, von den ganzen Bäumen im Garten hier nichts zu essen? Eva antwortet und sagt, nein, das stimmt gar nicht, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Denn wenn wir davon essen, dann müssten wir sterben. Und dann kommt die Schlange und sagt zu Eva, und der Adam stand ja dabei, so sagt uns das der Bericht später. Sie sagt aber zu Eva, das stimmt doch gar nicht, was Gott da sagt. Der engt euch nur ein. Ihr werdet auf gar keinen Fall sterben. Es wird nicht nur nichts Schlimmes passieren, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr überhaupt einmal erkennen, wozu Leben gut sein kann. Es werden euch die Augen geöffnet werden. Ihr werdet Dinge entdecken, die euch bisher verschlossen waren. Dann geht das Leben erst richtig los. Und ihr werdet sein wie Gott. Mit anderen Worten, ihr werdet ihn gar nicht mehr brauchen. Ihr seid dann selber fähig, ihr habt dann selber alles im Griff, ihr seid dann selber unabhängig, ihr braucht weder Gott noch irgendeinen Menschen und das ist, was der Mensch ja gerne hört, er will nicht abhängig sein von Gott. Sein größter Stolz ist, niemanden zu brauchen, aber das ist ein Trugschluss. Ihr werdet sein wie Gott und heute sehen wir, dass die Menschen sich ihren Gott selber basteln. Wir haben Gott aus unserem Leben verbannt in Deutschland. Gott spielt keine große Rolle mehr, aber die Esoterik blüht. Ich werde dazu noch mehr sagen. Das Suchen nach Übernatürlichem hört ja nicht auf. Und der Mensch bastelt sich selber so seine Gottesvorstellung. Als könnte man Gott sich bestellen und zusammenbauen wie so ein Satzbaukasten. Und der Satan sagt zu Eva, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet selber die moralische Instanz sein. Ihr werdet bestimmen, was für euch richtig ist. Und ihr sagt dann, was richtig und falsch ist. Das sagt euch dann kein anderer mehr, schon gar kein Gott, sondern das bestimmt ihr selbst. Kommt mir so ein bisschen vor wie bei Pippi Langstrumpf, die ihr Lied gesungen hat, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und genau das macht der Mensch. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und wir sind die, die es bestimmen. Und vor allen Dingen sagte Satan, ihr werdet nicht sterben. Das Leben, das ihr führt, wenn ihr Gott auf die Seite schiebt und wenn ihr selbst euch euer Leben baut und wenn ihr selbst euch auf selbst vertraut und alles von euch selbst erwartet, dann werdet ihr auf jeden Fall nicht sterben. Es wird keine Konsequenzen haben. Ihr könnt Gott auf die Seite schieben, ihr könnt ihn bekämpfen, ihr könnt ihn ignorieren, ihr könnt ihn leugnen, ihr könnt ihn totschweigen. Ihr könnt ihn im militanten Atheismus bekämpfen, es wird keine Folgen haben. Lebt nur, wie ihr wollt. Es hat keine Folgen. Euch passiert nichts. Das war die Aussage Satans. Und kaum hatten die Menschen das gehört und sie waren überzeugt, das klingt doch sehr verlockend, haben sie nach dieser Frucht gegriffen und gegessen. Und Satan hatte ja versprochen, euch werden die Augen geöffnet werden. Und ich weiß nicht, was sie sich vorgestellt hatten, was sie dann sehen würden. Aber das Erste, was sie sahen, nachdem sie von der Frucht genommen hatten, war, dass sie nackt waren. Und Nacktheit bedeutet Schutzlosigkeit, bedeutet auf sich selbst angewiesen zu sein, bedeutet ausgestellt zu sein. Den Schutz, den sie gehabt hatten, weil sie Gott vertrauten, den hatten sie verloren. Den Schutz, weil sie Geschöpfe Gottes waren, hatten sie verloren. Den Schutz, weil Gott sie liebte und sie Gott vertrauten, das hatten sie verloren. Und jetzt waren sie blank. Sie hatten nichts, worauf sie sich mehr verlassen konnten. Sie waren nur noch auf sich selber angewiesen. Und dann haben sie ganz hektisch Blätter von den Bäumen genommen, sich Schürze daraus gemacht, um ihre Blöße zu bedecken. Welch ein lächerliches Unterfangen. Denn Blätter, die nicht mehr am Baum sind, wie schnell werden die welk? Und dann mussten sie wieder neue Blätter suchen, um ihre Nacktheit zu bedecken. Und genau das ist, was der Mensch heute auch tut. Er sucht immer wieder neu nach Antworten auf die Fragen seines Lebens. Er sucht immer wieder neu Auswege aus seiner Gefangenheit. Und dann glaubt er, er hat es gefunden. So, jetzt habe ich meinen Lebensstil gefunden, meine Methode, meine Religion oder meine Therapie. Und das hält für eine gewisse Weile. Und dann ist die Enttäuschung wieder groß. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Der Mensch verlor auch seine Unschuld. Er verlor seine Kraft, um ein Leben nach Gottes Gedanken zu führen. Er verlor seine eigentliche Energie. Er verlor das Licht. Er verlor vor allen Dingen die Gemeinschaft mit Gott. Und seither sucht der Mensch. Seither ist er gefangen in den Konsequenzen seiner Sünde. So wie ich es vorhin vorgelesen habe, in Depressionen und Zwängen und Ängsten und selbstzerstörerischen Gedanken der Eifersucht und der Minderwertigkeit, der Angst und der Selbstmordgedanken, der Unruhe und der Hoffnungslosigkeit, der Süchte und der charakterlichen Zwänge, sich so verhalten zu müssen, wie man es eigentlich nicht will und man muss es doch. Und schließlich sogar bis dahin, dass Menschen zum Spielball finsterer Mächte werden. Denn Satan gibt es, genauso wie Gott. Und es gibt finstere Mächte. Und denen bin ich begegnet. Das ist eine Wahrheit. Die Bibel redet davon. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird dir deutlich, diese Mächte, die gibt es. Und Menschen suchen Ersatz für Gott. Denn die materialistische Welt, die erfüllt nicht. Der Mensch ist nicht gemacht, um nur für eine vergängliche Welt zu leben. Er ist ja größer als ein Tier. Und die materialistische Welt, die erfüllt nicht. Und der Mensch sucht nach Größerem, er sucht nach etwas, weil er eine Ahnung hat davon, dass es mehr gibt als das Sichtbare. Wie es Augustinus gesagt hat, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, Gott in dir. Und Gott selbst hat gesagt, die Gottlosen, die also Gott über Bord geworfen haben, die haben keinen Frieden. Und wer in dieser Suche nach Erfüllung, nach Antwort, denn die Offenbarung Gottes in der Bibel ablehnt, der wird dann vielleicht irgendwann andere Quellen anzapfen, vielleicht die Quellen der Esoterik, der Religionen, der Kulte, wo man sich so sein eigenes Bild macht von der jenseitigen Welt. Esoterik, ein Sammelbegriff für neuzeitliche Strömungen oder Zugänge zur unsichtbaren und übernatürlichen Welt, zu Kräften, die man sich nutzbar machen will, um Erkenntnis zu bekommen über das, was über dieser Welt steht. Vielleicht auch zur Bewältigung von philosophischen Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wofür lebe ich? Man sucht Hilfe für die Bewältigung von Lebenskrisen. Man will das Vakuum ausfüllen. Man sucht Befreiung von dem, was einen gefangen hält. Und der Mensch sucht irgendwo. Leider oft nicht bei dem, der wirklich gekommen ist, um die Gefangenen frei zu machen und die zerbrochenen Herzen zu heilen, wie wir es am Anfang gelesen haben. Sie kommen nicht zu diesem Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Man sucht Kräfte, um sein Selbstbewusstsein zu stärken und Energie anzuzapfen, die über die eigene Kraft hinausgeht. Und so verlieren sich Menschen in Meditation, in Mantras und Yoga. Man sucht irgendwo den Gleichklang durch Yin und Yang und sucht irgendwas im Buddhismus, weil der anscheinend so friedlich ist. Welch eine fürchterliche Lüge. Man sucht die Heilkräfte im Qigong und im Tai Chi oder im Reiki oder man wendet sich Geistheilern zu oder man sucht heilende Steine, die man sich dann auflegt oder man sucht Klarheit über die Zukunft in der Astrologie oder im Legen von Karten. Mancher, der baut nach den Grundsätzen des Feng Shui, um die Energieflüsse nicht zu stören. Wieder andere, die suchen Engel und Feen und Elfen als Begleiter oder suchen sonst irgendwie Kontakt mit dem Jenseits. Und manche sogar geraten an Hexen und Schamanen und kommen mit schwarzer Magie in Berührung, lesen das 6. und 7. Buch Mose und öffnen sich für die Zauberei. Und manche, die suchen einfach gesunde Medizin und geraten in die Homöopathie, die nichts anderes ist als ein Anzapfen übernatürlicher Kräfte, die Gott verboten hat. Und so gibt es 1000 Theorien, weil man den einen verlassen hat, der das Leben geschaffen hatte und der uns gewarnt hatte, wenn ihr mich verlasst, dann werdet ihr in andere Abhängigkeiten kommen. Ihr werdet sterben, ihr werdet nicht mehr in der Freiheit leben, die ich in euer Menschsein hineingelegt habe. Und Menschen suchen. Sie suchen nach Hilfe, auch gerade in übernatürlichen Mächten. Und dann kommt es nicht selten zur Symptomverschiebung. Da wird ein Problem gelöst und zwei neue tauchen auf. Und man ist fortwährend auf der Suche nach neuen Wegen und irgendwelchen Gurus, genau wie die Blätter, die Adam und Eva gemacht haben, um etwas zu überdecken, was Angst macht. Und vergiss nicht, jeder Kontakt mit der Finsternis im Bereich der Esoterik hat ihren Preis. Es legt sich eine Kette um dein Leben und du wirst von einer Unfreiheit zur nächsten kommen. Denn Satan wird nichts kostenlos geben. Er will den Menschen versklaven und beherrschen, wie er Adam und Eva in die Lüge geführt hat. So wird er Menschen in Ketten, in Gefangenschaften bringen, die sich seinen Angeboten der Esoterik öffnen. Eines Tages war ein junges Mädchen in unserer Gemeinde, sie hatte Jesus aufgenommen in ihr Leben, aber einer Mitarbeiterin fiel auf, dass sie immer so fürchterlich bleich war. Und die Mitarbeiterin sprach sie an, was mit ihr los sei. Und sie sagte, ich kann nicht schlafen. Ja, warum kannst du nicht schlafen? Ja, jede Nacht, kaum bin ich eingeschlafen, werde ich von einer unsichtbaren Nachtmacht gewürgt an meinem Hals. Und vor Panik erwache ich und bin so aufgewühlt, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Und so ging das Nacht für Nacht. Wir haben dann miteinander gesprochen und es wurde deutlich, dass ihre Mutter sie sicherlich mit guten Absichten, aber an die falsche Quelle geführt hatte, zu einer Geistheilerin, die irgendeine Krankheit behandeln sollte. Vielleicht war die Krankheit sogar geheilt worden. Aber als sie jetzt ganz besonders, als sie jetzt anfangen wollte, Jesus nachzufolgen, da merkte man, da ist noch etwas, was sie festhält, was sie wie eine Kette bindet. Und wir durften miteinander beten und den Sieg Jesu über dieser finsteren Macht ausrufen. Und ab der nächsten Nacht hat sie wunderbar geschlafen. Und soweit ich weiß, tut sie das bis heute. Viele Jahre später kam ihr Bruder zum Glauben und er kam zu mir und sagte, weißt du, jeden Samstag, wenn ich daran denke, nächsten Tag soll ich zum Gottesdienst kommen, erfüllt mich schreckliche Panik und ich bekomme Angstattacken. Und dieser Mann ist Flugbegleiter bei der Lufthansa. Das heißt, er ist gewohnt, jeden Tag mit Hunderten von fremden Menschen in einer engen Kabine zu sein. Aber der Gedanke an einen Gottesdienst hat in ihm fürchterliche Angst hervorgerufen. Wir sprachen genau über die gleiche Sache mit seiner Schwester und bei ihm war das Gleiche geschehen. Wir durften gemeinsam beten und er kam am nächsten Sonntag fröhlich zum Gottesdienst und das tut er jetzt seit vielen Jahren mit großer Freude. Ein junger Mann kam, der immer wieder krank gewesen war und der Gesundheit suchte und er hat dann in der Esoterik gesucht mit allen möglichen Heilmethoden und Getreidemühlen und allen möglichen Sachen, die man beachten musste, damit alles gesund ist. Und er hatte sich mit übernatürlichen Mächten eingelassen und wurde immer kränker. Und dann kam er mit dem Evangelium in Berührung und er gab sein Leben Jesus und hat dann gemerkt, diese Dinge, die sind nicht gut, die ich da zu Hause praktiziere und hat das ganze Zeug weggeworfen. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich bin gar nicht mehr krank. Wir hatten gar nicht mal speziell um Gesundheit gebetet. Aber wir hatten gebetet, dass Jesus ihn frei macht von den Mächten, die ihn gefangen genommen hatten, in diesen esoterischen Versuchen, sich gesund zu halten. Wie viele Menschen sind gefangen? Und das möchte ich jetzt sehr differenziert sagen. Viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen, die in Depressionen sind, das sind Folgen von Mächten, die ihr Leben gefangen halten, weil Jesus nicht der Herr ihres Lebens ist. Aber bitteschön, dass wir uns nicht falsch verstehen. Es gibt auch viele Menschen, die in Depressionen kommen, obwohl sie an Jesus glauben. Und gerade die denken oft, ich habe was falsch gemacht und Gott hat sich von mir zurückgezogen. Aber vielleicht ist es eine Wochenbettdepression, die ganz natürliche Ursachen hat, auch wenn es natürlich eine schreckliche Erkrankung ist. Aber manchmal sind Ängste und Zwänge und psychische Nöte Folgen von Mächten der Finsternis, von einem Leben, in dem man Gott ausgeschlossen hat. Denn was der Mensch sät, muss er manchmal auch ernten. Manche, die gefangen sind von bösen Mächten, können die Schönheit der Welt nicht mehr wahrnehmen. Sie sind der Lüge Satans zum Opfer gefallen. Und sie sind gefangen in ihrem Inneren, so wie ich es war. Ich war ein Junge, voller Dynamik, voller Leben. Ich wollte Jesus dienen, aber ich war fürchterlich gebunden an den Zorn. Wenn einer ein krummes Wort gesagt hat, dann habe ich ihm eine reingehauen. Und wenn er zwei Töpfe größer war wie ich, dann musste natürlich die Antwort dann auch ertragen. Aber ich war gebunden, ich konnte nicht anders. Ich war gefangen in Verhaltensweisen. Und dann wurde mit mir gebetet und wir durften den Sieg Jesu erleben, wie er frei macht. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass er mich frei gemacht hat. Und wir könnten viele Beispiele erzählen. Wie sind Menschen in solche Abhängigkeiten gekommen? Wie sind sie unter böse Mächte gekommen, die ihr Leben gefangen nehmen und die sie nicht frei werden lassen? Und vielleicht betrifft es auch dich. Aber unser großes Thema heißt ja nicht heute Abend die bösen Mächte, sondern Hoffnung, wenn uns böse Mächte plagen. Und deswegen wollen wir uns jetzt dieser Hoffnung zuwenden, wenn uns gerade dieses Thema betrifft. Wenn unser Leben nicht von Freiheit geprägt ist, sondern von Bindungen. Wir haben am Anfang gelesen von Jesus, dass er in der Synagoge von Nazareth gelesen hat, dass er von Gott ausgerüstet sei, So heißt es da, der Geist Gottes hat mich gesalbt, das heißt ausgerüstet, befähigt, mit Kraft erfüllt, mit Kraft Gottes erfüllt, um das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft, dass Jesus Schuld vergibt und dass Jesus frei macht. Und er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen und Gefangenen Befreiung zu verkünden. So dafür ist Jesus gekommen. Aber er ist nicht in diese Welt gekommen, um zu befreien wie so ein Überflieger, sondern er ist hineingestiegen in die ganze Not der Menschheit. In einem neutestamentlichen Brief heißt es zweimal mit verschiedenen Worten, dass Jesus in allen Bereichen des Lebens auf die Probe gestellt wurde. Er kam mit allem in Berührung in seinem eigenen Leben, was uns als Menschen bedrängen könnte, ausgenommen die Sünde. Er musste sich auseinandersetzen mit allen Versuchungen, mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen, mit allen Überforderungen unseres Lebens. Und als er am Ende seines Lebens war und den schwersten Kampf zu kämpfen hatte, im Garten Gethsemane, da heißt es, dass er zu seinen Jüngern sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und dann fiel ihm der Schweiß wie Blutstropfen von ihm, als er betete, als ein Ausdruck höchster Agonie und der Bedrängnis durch die Finsternis. Schon alte Texte, die über Jesus etwas vorhersagen, machen deutlich, wie er in Auseinandersetzung stand mit Mächten der Finsternis, die ihn bedrängen und gefangen nehmen wollten. Und deswegen versteht Jesus das, wenn jemand wie dieses junge Mädchen nachts gewürgt wird oder der Junge, der Panik hatte, in den Gottesdienst zu kommen. Oder der Mann, der mir erzählte, weißt du, mein Vater, der hat sich das Leben genommen. Und wenn es mir psychisch nicht gut geht, dann werde ich immer wie mit unsichtbaren Seilen zu der Stelle gezogen, wo mein Vater sich erhängt hat, um das Gleiche zu tun. Und wir durften im Namen Jesus mit ihm beten und Jesus hat ihn freigemacht. Aber Jesus hat diese Dinge durchlitten. Und was immer du auch erlebst an Bedrängnis, an Nöten, an Schwierigkeiten, Jesus versteht dich. Weil er in diese Welt hineintrat und mit allem konfrontiert wurde, womit du konfrontiert wirst. Und nicht nur das. Er ging noch einen Schritt weiter. Er war nicht nur Mensch, herausgefordert mit all den Dingen dieses Lebens, sondern Jesus Christus ging ans Kreuz von Golgatha. Dort hat er stellvertretend für alle Menschen die Strafe, die Konsequenzen, ja den Zorn Gottes auf sich genommen. Denn die Folge der Sünde, das ist der Zorn Gottes, ist das Gericht Gottes, ist die Strafe Gottes. Gott muss Sünde strafen. Er kann sie nicht einfach ungeschehen machen. Das ist bei jedem Richter so. Ich habe einen guten Freund in unserer Gemeinde, der ist Richter von Beruf. Und wenn ich eines Tages vor ihm stünde als Angeklagter, dann könnte er zu mir nicht sagen, ach, weil du unser Pastor bist, dann will ich mal alle Augen und Hühneraugen zudrücken und lass dich laufen. Das geht nicht. Wenn wir das Gesetz übertreten, dann werden wir die Konsequenzen zu spüren haben. Wir werden die Strafe auf uns nehmen müssen. Und genauso ist es erst recht Gott gegenüber. Wo Sünde ist, muss Sünde gestraft werden. Es ist nicht anders möglich. Aber Gott will nicht, dass du verloren gehst. Gott will nicht, dass du bestraft wirst. Gott will nicht, dass du getrennt bist von ihm. Gott will nicht, dass du in die Hölle kommst. Das will er nicht. Und man könnte denken, das ist ja ein unauflösbarer Widerspruch. Gott muss die Sünde bestrafen mit der Verdammnis, aber Gott will es nicht. Ja, was macht er jetzt? Und er tut genau das, was wir als Christen so wunderbar und großartig finden. Und deswegen hören wir nicht auf, von Jesus zu predigen. Er hat das getan, was da an der Wand steht. Wir predigen den gekreuzigten Christus. Und deswegen wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. Dort hat er die Strafe, die Konsequenzen für unsere Gottlosigkeit auf sich genommen. Dort hat er sich von Gott trennen lassen. Dort hat er sich zur Sünde in Person machen lassen, damit diese Strafe gesühnt ist. Und wenn Strafe mal bezahlt ist, dann muss sie kein zweites Mal bezahlt werden. Und wer das glauben darf, Jesus ist er für meine Schuld gestorben, für meine Gefangenschaften, für all das, was ich getan habe, was die bösen Mächte in mein Leben eindringen ließ, für alle Macht der Sünde, die mich beherrscht, dass ich nicht so leben kann und mich verhalten kann, wie ich will, dass ich so böse sein muss und dass ich lügen muss und dass ich so zornig sein muss und so gemein sein muss und so hinterhältig und so brutal und so gefangen in Süchten und Dingen, die ich vor allen anderen verstecke, damit es ja nicht rauskommt. Jesus hat all das auf sich genommen. Er hat die ewigen Folgen der Sünde getragen, indem er zum Opfer wurde, das unsere Schuld wegträgt. Und die Konsequenzen der Schuld, die sollen von dir genommen werden. Du kannst frei werden. Die bösen Mächte, die bösen Dinge, die dein Leben beherrschen, die müssen nicht in deinem Leben herrschen. Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Und wer den Sohn hat, wer dem Sohn glaubt, der wird frei. Ich habe das gestern Abend schon gelesen und ich liebe diesen Text. Und ihr müsst damit rechnen, dass ich in euch die Woche noch das ein oder andere Mal vorlese. Ich habe es gestern gelesen aus dem Propheten Jesaja, eine Aussage, die 700 Jahre vor Jesus gesagt wurde und die in Jesus dann in Erfüllung ging. Und da steht im Vers 5, lese ich zunächst, er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, was ich eben beschrieben habe. Ja, die Strafe ist auf ihn gelegt worden, er hat sie getragen, damit ich sie nicht tragen muss. Aber im Vers davor steht noch was ganz Wichtiges. Da steht, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. All die Konsequenzen, die Auswirkungen, die Folgen der Sünde, die hat er auch getragen. Denn Sünde hat nicht nur Auswirkungen für die Ewigkeit, sondern Sünde hat Auswirkungen für unseren Alltag, für unser Leben hier, auf deine Seele, auf deine Psyche, auf deinen Geist, auf dein Denken, auf deinen Körper, auf dein Verhalten, auf deine Beziehungen, deine Umwelt. Und da hat Jesus nicht nur die Sünde getragen in Bezug auf die Ewigkeit, sondern die Konsequenzen der Sünde, die Auswirkungen, damit wir frei werden. Wie wir es gelesen haben in dieser Schriftrolle, die er in Nazareth vorgelesen hat, ich bin gekommen, um die Gefangenen frei zu machen und die zerbrochenen Herzen zu heilen. Jesus war nicht nur ein guter Prediger und perfektes Vorbild, sondern er ist der Herr aller Herren. Und als der kam er, damit wir frei werden und ein Leben führen können, wie Gott sich das gedacht hat. Ein Leben, wie es Gott geschaffen hat. Und es ist zuerst ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben, das zu seiner Ehre geführt wird. Ein Leben, das gute Früchte bringt. Ein Leben, das frei ist von der Beherrschung durch die Macht der Sünde. Jesus ist für uns in den Tod gegangen, aber wir haben es vor ein paar Tagen erst gefeiert. Er ist doch auferstanden. Er hat den Beweis gebracht, dass Gott ihn wirklich angenommen hat. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wüssten wir nicht, ob Gott sein Opfer angenommen hat, ob wirklich die Strafe bezahlt ist. Aber Jesus ist auferstanden und lebt. Und deswegen wissen wir, wenn heute ein Mensch zu Jesus kommt und seine Schuld bekennt und seine Not bekennt und ihn bittet, Herr, rette mich, hol mich raus, lass deine Macht in meinem Leben sichtbar werden, dann wird er ihm antworten, denn er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was immer deine bösen Mächte sind, ob es tatsächlich schwarze Gestalten sind und übernatürliche Mächte oder ob es die Gefangenheiten in deinem Charakter sind, in deinem Verhalten, ob es deine belastete Psyche ist und deine Lebensängste, was immer dich gefangen hält, dass du nicht frei werden kannst, um ein erfülltes Leben zu führen. Es ist letztlich Folge der Sünde. Und für diese Sünde kam Jesus, um sie zu tragen und ihre Macht zu brechen und ihre Konsequenzen auf sich zu nehmen. Und er hat gesagt und wir lesen oder hat sagen lassen. Ich lese das aus dem ersten Brief des Apostels Johannes im Kapitel 1, im Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das heißt zugeben, das heißt sie so nennen, wie Gott sie nennt, sie nicht umschreiben und bemänteln und sie ein bisschen freundlicher aussehen lassen, sondern bekennen heißt das Gleiche wie Gott sagen. Genau das, was Gott über die Sünde sagt, genau das Gleiche sagen, sich darzustellen. Ja, lieber Herr, so sieht's aus bei mir, dem frommen Mädchen, und bei mir, dem frommen Jungen. So sieht's wirklich bei mir aus. Ich bin nicht frei und ich kann nicht so leben, wie es Jesus ehrt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, also zugeben, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das heißt, Jesus vergibt die Schuld und Jesus macht uns frei. Denn zwei Kapitel später, im Kapitel 3, im Vers 8, da heißt es, wer Sünde tut, das heißt, wer in einem Zustand der Sünde lebt, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dass du mich nicht falsch verstehst. Ich weiß, ich war ein junger Mann und ich war voller Eifer für Jesus, aber ich habe, mit mir so ziemlich zu kämpfen gehabt. Da waren wir auf einer Jugendfreizeit und da hat mir einer das vorgelesen. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und dann sagte er mir, Michael, wenn du eine Sünde begehst, dann bist du vom Teufel. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch, das merkt ihr ja an der Art, wie ich rede. Damals war ich noch einiges impulsiver. Dann habe ich gesagt, wenn das so ist, wie du das sagst, dann nehme ich diese Bibel und schmeiße sie so weit, wie ich kann und will nichts mehr damit zu tun haben. Der war ganz erschüttert über meine Reaktion, aber es war Verzweiflung in mir, wenn der sagt, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Was hier gemeint ist, ist, wer in der Sünde lebt, der die Sünde bejaht, wer die Sünde will, wer in ihrem Einfluss bleibt, wer getrennt bleibt von Gott, der ist vom Teufel, der gehört dem Fürsten dieser Welt mit all den Auswirkungen, die das Leben hat. Aber dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Das heißt, deine Gefangenheiten, deine Bindungen, die sollen gebrochen werden. Dieses Werk des Teufels, Menschen zu verblenden, in die Irre zu führen und sie zu belasten mit vielen Dingen, das soll beendet werden. Dazu ist er erschienen, damit die Werke des Teufels in deinem Leben zerstört werden. Und zum Schluss möchte ich die kürzeste Predigt von Jesus an den Schluss stellen. Die kürzeste Predigt von Jesus hat 6 Worte. Meine habt ihr wahrscheinlich nicht mitgezählt, wie viele Worte ich gemacht habe heute Abend, aber seine kürzeste Predigt hat 6 Worte. Die heißen, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Das kann sich jedes Kind merken, diese kurze Predigt. Tut Buße, das heißt, bekennt eure Schuld, bereut eure Schuld, kommt mit eurer Not zu Jesus, komm zu Jesus mit einem Leben, das Gott verunehrt. Komm mit deinem Leben zu Jesus, wenn es nicht so ist, wie es Gott Ehre bringt, nicht so ist, wie Gott es sich gedacht hat. Tut Buße heißt Umkehr, 180 Grad Kehr, nicht mehr dein Leben weiterführen, nicht mehr irgendwie neue Blätter von den Bäumen holen, im Bild gesprochen, um Schürze zu machen, um deine Not oder irgendwie einen Ausweg zu suchen und eine neue Therapie und eine neue Methode, sondern umzukehren und zu sagen, Jesus, ich will umkehren zu dir, ich will mich stellen meiner Not, meinem Elend, meinem Versagen, meiner Unfähigkeit, mein Leben neu zu machen und frei zu machen. Ich will umkehren. Das ist der erste Teil der Predigt. Tut Buße, kehrt um. Die zweite, glaubt an das Evangelium. Glaubt an die frohe Botschaft. Und glauben, das ist kein großes Werk. Dazu muss man kein Held sein. Dazu muss man nicht erfahren sein. Denn Glauben heißt nichts anderes, als mit leeren Händen zu Jesus zu kommen und ihn zu bitten, hilf mir. Das Glauben. Glauben ist nicht, dass ich tolle Worte mache und Jesus was beweise, sondern Glauben bedeutet, meine ganze Hoffnung auf ihn zu setzen, denn ich kann mich nicht freimachen von der Sünde und ihrer Macht. Ich kann mich nicht retten für die Ewigkeit. Ich kann mir auch meine Sünde nicht vergeben. Ich muss mich in allem auf ihn verlassen. Und das ist, was Jesus gepredigt hat. Tut Buße, bekenne deine Sünde und glaube an das Evangelium. Jesus starb für die Macht, für die Sünde, um uns von dem Zorn Gottes zu erretten, aber auch von der Macht der Sünde zu erretten, damit wir nicht die gleichen bleiben müssen, wie wir es bisher gewesen sind. Und dann darfst du dein Leben Jesus in die Hände legen. Wann immer ich Menschen begleiten darf auf dem Weg zu Jesus, sage ich ihm, schau, es ist sehr wichtig, du bekennst deine Schuld und du glaubst an das Evangelium. Das heißt, du kommst mit deinen leeren Händen und sagst, Jesus, hilf mir. Ich kann mein Leben nicht neu machen. Ich kann es nicht so machen, dass es dir Ehre bringt. Mancher hat mir schon gesagt, Michael, ich kann nicht so leben wie du. Da sage ich immer, stimmt, kannst du nicht. Ich kann es aber auch nicht. Es kann nur Jesus kann es zu neuen Menschen machen. Und deswegen komm mit leeren Händen zu Jesus und sag, ich gebe dir mein Leben, mach du etwas daraus, was dir Ehre bringt. Und dann wirst du erleben, wie Jesus frei macht. Und wenn du heute Abend merkst, ich bin nicht frei, ich kann nicht so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Da sind Dinge in meinem Leben, die beherrschen mich, über die rede ich nicht, aber sie nehmen mich gefangen. Und vielleicht ist es sehr bekannt in deiner Familie, weil man dich kennt, wie du dich verhältst. Und du willst dich ändern und kannst es nicht. Und dann sind die verborgenen Süchte, denen man nachgeht. Und keiner darf das mitkriegen. Die Gedankenwelt, die uns beherrscht und uns versklavt in Neid und Eifersucht und Minderwertigkeit oder Stolz. Was kann der Mensch nicht alles haben, was ihn gefangen nimmt und ihm die Freude nimmt und die Freiheit nimmt? Und da hat Jesus gesagt, dafür bin ich gekommen. Wen der Sohn frei macht, der Sohn Gottes frei macht, Jesus frei macht, der wird richtig frei. Das ist die Einladung heute Abend. Ich kann dich nicht frei machen. Der Nico, der vorhin gesprochen hat, kann dich auch nicht frei machen. Der Jakob auch nicht. Niemand, nur einer. Und was wir gerne mit dir tun wollen, ist, mit dir zu dem Jesus gehen, der uns frei gemacht hat. Denn eines Tages sind andere mit uns zu Jesus gegangen. Ich kann mich noch an manchen Moment erinnern, wo ein älterer Mann mit mir sich hingekniet hat und mit mir und für mich gebetet hat, damit ich gerettet werde und frei werde von den Mächten, die mich gefangen halten. Und da habe ich erlebt, wie Jesus frei macht. Und das ist, was wir dir anbieten. Mehr können wir nicht. Wir können dich nur zu Jesus begleiten. Aber das ist das Größte, was wir tun können. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Aber wenn du Jesus nicht hast, wenn Jesus nicht dein Herr ist, wenn dein Leben und deine Nöte und deine Finsternisse Jesus nicht ausgeliefert sind, wenn du Jesus nicht gehörst, dann hast du auch das ewige Leben nicht, sondern dann bleibt der Zorn Gottes über dir. Das hat Jesus selber gesagt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es entscheidet sich alles an Jesus. Jesus ist unser Schicksal. An ihm entscheidet sich alles. Und deswegen ist die Frage, ist Jesus dein Retter? Ist Jesus dein Herr? Weißt du gewiss, er ist für deine Sünde gestorben? Weißt du ganz gewiss, dass er in deinem Herzen lebt? Du Mädchen, du Junge, du Jungschaler, du Jugendlicher, bist du sicher, dass Jesus in deinem Leben wohnt? Kannst du mit Überzeugung und Freude sagen, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Herr. Ich weiß, dass er mich liebt und ich weiß, sollte ich eines Tages sterben, ich werde bei ihm sein, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Jesus so gut ist. Weißt du das? Musst du wissen? Hast du Jesus und hat er dich? Hast du ihm nur deine Sünden bisher gebracht und deine Probleme oder hast du ihm dein Leben anvertraut? Ich habe gehört, dieser Tage hat ein Junge gebetet, wohl hatte er das in der Kinderstunde gehört, Jesus, ich gebe dir den Schlüssel zu meinem Leben. Das heißt auch die Hoheit. Ja? Ich gebe dir den Schlüssel. Und das ist die Frage, bis bei dir gehört Jesus dein Leben. Hast du ihm den Schlüssel deines Lebens übergeben? Und du, der du stöhnst unter Not, wo du merkst, du bist nicht frei, wie lange willst du zögern? Du wirst dein Leben nicht selber frei machen können. All deine Not ist vielleicht ein Mittel, um dich zu Jesus zu bringen, dass du merkst, wie sehr du ihn brauchst. Und deswegen, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und es wäre schrecklich, wenn du diese Predigt und vielleicht schon viele andere gehört hättest und Gott wäre immer noch zornig auf dich, weil du dein Leben nicht zu ihm gebracht hast, weil du nicht dem gekreuzigten Christus dein Leben anvertraut hast, weil du nicht Vergebung gesucht hast und weil du nicht an das Evangelium wirklich glaubst, indem du ihm dein Leben auslieferst. Ich bitte dich, dass du das ernst nimmst und während der Chor singt, dass du nachdenkst, wie ist es mit mir? Habe ich Jesus und hat er mich? Das musst du wissen. Wenn nicht, dann komm. Ich werde dann nachher nach draußen gehen und draußen sind Mitarbeiter, die zeigen dir den Weg, wenn du ihn nicht weißt, ein Stockwerk höher, da treffen wir uns und da können wir ins Gespräch kommen und dann können wir auch unter vier Ohren die Dinge aussprechen und zu Jesus tragen und Jesus bitten, dass er eingreift und dass er das wahrmacht, was er in der Synagoge in Nazareth gelesen hat. Ich bin gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen und die Gefangenen frei zu machen, dass das wahr wird bei dir. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bitte komm und öffne dein Herz für Jesus. Lasst uns noch zusammen beten.